Hier ist der Radio PSR Originalpodcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee Grützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute: Nach dem Zeugnis ist vor dem Zeugnis. Nebenbei spielerisch lernen.
Vielleicht gehören Sie ja zu den wenigen Glücklichen und Ihr Kind lernt fleißig Vokabeln am Abend oder sitzt wissbegierig über den Mathehausaufgaben. Aber sind wir mal ehrlich, bei den meisten sieht es zu Hause eher so aus, dass wir verzweifelt versuchen, unsere Kids fürs Lernen zu begeistern. Zum Glück haben wir Familiencoach Andi Weinert, der weiß nämlich, wie Lernen nebenbei geht und zwar mit Spaß. Hallo Andi.
Hallo Henriette.
Andi, du bist ja auch Papa. Und wie ist es bei euch? Musst du Thaddäus motivieren oder lernt er gerne?
Also das schwankt natürlich bei ihm auch. Das ist aber auch völlig normal, ne? Wenn man sich so anschaut, die Motivationskurve eines Menschen oder auch die Leistungskurve eines Menschen, die hat eben immer wieder Phasen, in denen man mehr Motivation hat und dann, wo es einem einfach auch ein bisschen schwerer fällt, sich selbst für gerade ungeliebte Sachen auch zu motivieren. Deswegen ist das sehr von den Phasen abhängig und Thaddäus ist sowieso ein sehr effizienter Lerner, um das mal so zu sagen. Das heißt also, es ist ohnehin bei ihm so, dass er so bei Fächern unterschiedliche Ansprüche hat und eben doch weiß, okay, Mathe ist zum Beispiel jetzt eher ein Fach, wo er mehr Zeit reinstecken muss. Da ist dann eben auch so, dass wir ein bisschen mehr darauf achten müssen, dass er da wirklich auch sich nochmal hinsetzt. Und bei anderen Fächern, das geht ihm recht leicht von der Hand, da brauchen wir dann wenig ihn dazu motivieren, dass er das auch entsprechend lernt.
Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, so ist es bei den meisten. Ne? So Fächer, die sie gerne machen, da setzen die sich komischerweise auch sehr motiviert hin. Und andere Fächer, wenn es so ums Vokabelnlernen geht oder so, dann, naja gut, ich meine, wer hat schon gerne Vokabeln gelernt, aber es gehört ja leider dazu. Bei uns zu Hause ist es tatsächlich auch so, dass die Annabelle eher jemand ist, der gar nicht lernt und ich jedes Mal mit Bauchschmerzen da sitze und denke, oh Gott, morgen schreibt die ihre Arbeit. Und sie sagt immer, ja, ich habe mal durchgeguckt, ich war ja auch im Unterricht, das wird schon. Na gut, aber da sind wir direkt beim Kern angekommen, das Thema Lernen. Warum sorgt das für so viel Zoff zu Hause? Wir wollen ja eigentlich nur das Beste für unsere Kinder.
Ja, das stimmt wohl, ne? Also Streit entsteht ja bekanntermaßen immer da, wo auch Missverständnisse sich gerne zeigen. Und tatsächlich ist es so, dass gerade beim Lernen oft Missverständnisse zwischen den Eltern und den Kindern auch entstehen, ne? Also wir fragen als Eltern beispielsweise irgendwie nach, hast du das und das schon gelernt? Dann sagt das Kind vielleicht, nee, das habe ich noch nicht gelernt. Ne, wir denken dann vielleicht so, ohne dass das klar kommuniziert ist, okay, dann wird sich das Kind bestimmt noch hinsetzen und wird das dann noch lernen. 2 Stunden später waren andere Sachen viel interessanter. Das heißt also, gerade beim Lernen sind wir immer in einem Bereich, einmal gibt es viele Mythen, ja, die sich so von Generation zu Generation auch weiter vortragen, dass man also erst lernen muss und dann kommt das Vergnügen, dass man die Hausaufgaben noch bitte schön macht, genau wenn man von der Schule nach Hause kommt. Und diese Grundüberzeugung, die wir dann als Eltern manchmal so in uns drinne tragen, überfordern vielleicht an manchen Punkten auch unsere Kinder oder erzeugen eben Missverständnisse in der Kommunikation, wo das Kind dann zum Schluss sich nicht verstanden fühlt und wir als Eltern auch denken, Mensch, das hatten wir eigentlich ganz anders besprochen, warum funktioniert denn das nicht?
Aber weißt du, Andi, ich denke dann auch immer so, das ist ja auch was, was man fürs Leben lernt. Ne? Es gibt ja diesen Spruch, eat the frog, also isst den Frosch zuerst, die hässlichen Aufgaben. Und ich kenne das auch, wenn ich Bürotag habe und ich sitze über den Sachen, die ich machen muss, da gibt es immer 2, 3 Sachen, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ja, so Umsatzsteuerzeugs und Rechnungen schreiben und bäh. Aber wenn ich das dann anfange und gemacht habe und manchmal geht es meistens sogar schneller als man denkt, dann, dann freut man sich und dann kann man sich ja wirklich den schönen Dingen widmen. Das Problem ist, wenn man erst die schönen Dinge macht, dann ja, meistens fällt das, ah, das mache ich dann morgen oder mache ich später. Und dann, deswegen ist es ja eigentlich wichtig, dass die Kinder über die Hausaufgaben fürs Leben lernen, dass es eben wichtig ist, auch die nicht so schönen Sachen zuerst zu machen. Oder bin ich da falsch?
Also das, was du meinst, ist ja die übergeordnete Idee, dass wir sagen, wir wollen unseren Kindern Verantwortungsbewusstsein für bestimmte, vielleicht auch unliebsame Aufgaben auch beibringen.
Ja.
Und Verantwortungsbewusstsein tatsächlich zu erlernen, gerade für die ungeliebten Dinge, das ist oft etwas, das viele, viele Male an Wiederholung auch braucht und die auch eine Aufgabe ist, wo wir als Eltern uns ein Stück weit vielleicht von der Idee freimachen müssen, dass man das als eine bestimmte Momentaufnahme bei dieser Hausaufgabe jetzt im Kind platziert bekommt. Ne? Also Verantwortungsbewusstsein, also das, was wir uns dann häufig wünschen, was dann auch Richtung der Kompetenz im Erwachsenenalter zeigt, das ist etwas, das entsteht in der Regel so zwischen 10 bis 12 das erste Mal.
Okay.
Und ganz oft ist es auch dann noch so, dass die Kinder, gerade weil sie vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, wo will ich eigentlich hin, welchen Beruf will ich beispielsweise ergreifen, auch da sich immer noch schwer damit tun, unliebsame Fächer in der Schule auch mit der entsprechenden Aufmerksamkeit zu begleiten. Was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn wir uns über das Thema Motivation unterhalten, dann kommt dieser Begriff vom lateinischen Wort movere, sich bewegen, ja, also sich vor allen Dingen auch innerlich bewegen. Und ganz oft entsteht durch eine ungewollte Dynamik, dadurch, dass Eltern so einen extremen Druck vielleicht auch aufbauen, entsteht ein Rahmen, in dem das Kind eigentlich gar nicht mehr sich aus eigener Kraft motivieren kann. Weil die Eltern bloß noch sagen, so, du lernst jetzt das, danach machst du das, danach machst du dies, danach machst du das. Und dann ist dieses Kind nur noch dabei, hat dann so eine To-Do-Liste und die Eltern beklagen sich dann, ja, warum müssen wir ihm denn immer sagen, dass er das alles zu tun hat, wo ich auch so ein Stück weit sage, naja, vielleicht hat sich da auch eine Dynamik zwischen Ihnen und Ihrem Kind eingestellt, dass das Kind gar nicht mehr die Möglichkeit hat, wirklich auch die freie Entscheidung zu treffen, zu sagen, will ich jetzt, womit will ich anfangen, mit welcher Aufgabe will ich anfangen, wie viel Zeit will ich da reinstecken? Und da sind wir eigentlich noch bei einer ganz anderen interessanten Frage, weil bei diesem Thema Lernen spielt auch immer, ohne dass es besprochen wird, das Thema Zensuren und Zensurendruck eine große Rolle. So wie du sagst, ne? Also da wird dann, da steht irgendwo ein Test oder irgendeine Klassenarbeit steht irgendwie an und jetzt geht's also darum zu lernen. Und dann wird gesagt, du musst doch lernen und es entsteht innerlich Druck bei den Eltern, weil die natürlich, so wie du sagst, für ihr Kind nur das Beste wollen. Und dahinter steckt dann eigentlich die Idee zu sagen, ich will vermeiden, dass das Kind eine schlechte Zensur bekommt. Aber auch das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von Zensuren aus meiner Sicht, dass ein Kind auch mal die Erfahrung machen darf, zu sagen, was passiert denn, wenn ich in Biologie die Aufgabe bekommen habe, alle Strukturen einer Zelle auswendig zu lernen und ich mach's einfach nicht. Natürlich kommt das Kind dann mit einer 5 oder vielleicht sogar auch mit einer 6 nach Hause. Und natürlich ist das so, dass wenn das Kind diese Erfahrung macht, dass das vielleicht mit Schuldgefühlen einhergeht, dass man denkt, Mist, warum ist mir das jetzt passiert? Aber genau das sind wichtige Lernerfahrungen und ganz oft versuchen Eltern aus einer sehr, sehr positiven Absicht, nämlich sein Kind genau vor solchen Erfahrungen auch zu schützen, versuchen aber da unter Umständen auch dem Kind an der Stelle Unterstützung anzubieten, wo es gar nicht ratsam ist, weil die Erfahrung notwendig ist für das Kind auch zu sagen, ich muss feststellen, wenn ich für Mathe einfach das Gleiche mache, wie zum Beispiel für Geschichte, dass ich in Geschichte eine deutlich schlechtere Zensur bekomme. Als wenn ich jetzt für Mathe irgendwie mich kurz nochmal hinsetze.
Also ich nehme da auf jeden Fall mit, dass es ganz wichtig ist, da die eh schon viel Druck haben, in der Schule zu Hause den Druck rauszunehmen. Und genau das machen wir ja heute. Wir schauen uns ja an, wie funktioniert das quasi mit Spaß und nebenbei das Lernen. Ich wollte nur mal eine Zahl in den Raum werfen, weil man ja immer denkt, ach ja, nach 5 Minuten oder 10 Minuten Vokabeln lernen hat mein Kind schon keine Lust mehr, ne? Und dann muss ich es noch irgendwie motivieren, dass wir noch die nächste Seite schaffen. Es ist tatsächlich so, dass Kinder unter 18 Jahren bis zu 90 Minuten am Tag TikTok konsumieren. Das ist ja Wahnsinn, ne? Also, oder auch Instagram, wie auch immer. Aber das ist ja Wahnsinn, dass dafür auf jeden Fall die Aufmerksamkeit reicht. Aber für die Vokabeln eben nicht. Deswegen ist es wichtig, vielleicht so ein bisschen Fun und Spaß mit reinzubringen ins Lernen. Und deswegen haben wir jetzt ein paar Tipps. Und der erste, Andi, wäre tatsächlich die Lieblingsserie auf Englisch gucken.
Ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Wenn ich beispielsweise bei meinem Kind beobachte, dass es eine Lieblingsserie hat, dann diese Lieblingsserie vielleicht auch schon fast auswendig, sage ich jetzt mal so, an manchen Punkten auch mitsprechen kann, dass man dann tatsächlich dem Kind auch mal sagen kann, hey, komm, pass auf, ja, am Wochenende, du schaust die Serie sowieso, wir schalten die jetzt mal auf Englisch ein und fördern damit sozusagen ein Stück weit, auch ohne, dass du dieses Gefühl hast, stupide Vokabeln auswendig lernen zu müssen, das nennt man dann assoziatives Lernen, ne? Wir fördern damit sozusagen das assoziative Lernen in Englisch. Und du kriegst einfach mal so einen Eindruck davon, wenn du die Folge sowieso schon fast mitsprechen kannst, wie es denn auf Englisch lauten würde.
Genau, und man kann ja auch immer switchen zwischen Deutsch und Englisch, wenn man was nicht versteht. Ich habe übrigens genau auf diese Art und Weise Englisch gelernt. Also ich habe natürlich Englisch auch in der Schule gehabt, aber so wie man halt Schulenglisch hat. Und habe die, ich war zu einem Austausch in London und die hatten Friends und die haben das auf Englisch geguckt und ich habe dann wirklich die ganzen Friends-Folgen, diese Serie geguckt auf Englisch und habe gemerkt, wie ich verstehe gar nicht genau, ich verstehe nur einzelne Wörter, bis dann ich habe richtig verstanden, worum es geht und konnte halt auch immer mal switchen auf Deutsch und gucken, aha, was heißt denn dieses Wort? Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell und gut man damit eine Sprache lernt und überhaupt über Serien oder Soaps in der Originalsprache kann man wahnsinnig gut Sprachen lernen.
Mhm. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den du da auch sagst, Henriette. Der passt auch nochmal gut zu dem, was du zur Einleitung gesagt hast. Wichtig ist, unser Gehirn ist organisiert wie ein Muskel. Ja, das heißt also, wenn ich zum Anfang damit beginne, eine neue Sprache zu lernen, ist das unglaublich anstrengend für mich. So kann das auch für die Kinder, wenn die in der fünften Klasse das erste Mal vor den Englischvokabeln sitzen, auch wirklich anstrengend sein, so wie du sagst. Ne? Da sind 5 Wörter sich zu merken und die Bedeutung, die Übersetzung zu merken, ist da anstrengend. Aber wie wir es aus dem Fitnessstudio auch kennen, wenn ich das wirklich in regelmäßigen Abständen kontinuierlich wiederhole, wird das auf der einen Seite immer einfacher und auf der zweiten Seite kann ich dann auch die Menge an Vokabeln, die ich mir jetzt so merken kann, auch steigern. Ne? Und das ist immer so ein Stück weit, weil du ja auch gesagt hast, Mensch, 90 Minuten sind die bei TikTok. Ja, da hat das Gehirn schon ein sehr gutes Training, dass die das 90 Minuten mit Konzentration schaffen. Mhm. Aber in einem anderen Bereich, wie zum Beispiel das Vokabellernen, kann man das nicht automatisch übertragen. Da ist es letztlich so, wie in der ersten Stunde, wenn ich im Fitnessstudio anfange, mich irgendwie mit Gewichten wieder auseinanderzusetzen, da sind vielleicht 20 Kilo schon sehr, sehr viel. 2-3 Monate später sind die 20 Kilo gar nichts mehr und genauso funktioniert es letztlich beim Lernen auch.
Genau, und ich will auch wirklich Mut machen, vertrauen Sie Ihren Kindern. Die Gehirne der Kinder sind auch noch mal ein bisschen, ich sag mal, wie so ein Schwamm, der aufnimmt. Das ist bei uns Erwachsenen, glaube ich, schon nicht mehr ganz so. Die kriegen das super schnell mit, Sprachen lernen.
Mhm.
Ne? Ja. Kommen wir zum zweiten Tipp. Auf dem Weg zur Schule, im Auto, beim Einkaufen oder auch einfach, wenn man mal zusammen rausguckt, sich Bäume, Vögel, Blumen anschauen, auch Plakate nutzen, um über Politik ins Gespräch zu kommen.
Genau das. Ne, also ist dann eine wunderbare Möglichkeit, weil man ja oft dann auch die Situation hat, dass man sich so überlegt, Mensch, jetzt fahren wir irgendwie eine längere Strecke Auto, was kann man mit den Kindern gemeinsam machen? Und dann kann sozusagen das Auto zum Lernort werden. Erweitert will ich auch gleich nochmal deinen Tipp so weitergeben, dass ich finde, auch der Supermarkt ist ein wunderbarer Lernort. Ne? Mhm. Also, weil da kann man im Endeffekt für jedes Alter kann man das Ganze auch zu einer Lernerfahrung machen. Von für die ganz Kleinen, welche Farbe hat beispielsweise die Paprika, über lies doch erstmal mir hier vor, kannst du vielleicht das schon erkennen, was ist denn das für ein Buchstabe? Mhm. Das heißt also, da hat man ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten. Ja, und gerade wenn man jetzt Auto fährt, genau das Gleiche. Ne? Man kann beispielsweise, wenn man in bestimmten Landschaften unterwegs ist, dann gibt es ja gerade auf der Autobahn noch mal so Hinweise zu historischen Städten. Wenn man die Zeit hat oder die Möglichkeit hat, kann man ja genau diese historischen Tafeln auch mal nehmen und auch darüber wieder ins Gespräch kommen. Ne? Also ich komme ja aus Berlin, ne? Dass man, also wenn man an dem entsprechenden, an der Gedenktafel für die Deutsche Mauer auch vorbeigeht oder vorbeifährt, dass man tatsächlich einfach mal sagt, hey, was weißt du darüber? Hast du das schon mal gehört? Was waren das? Und so kann man solche dann doch oft erstmal schwer wirkenden Themen wie deutsche Teilung mit den Kindern anlassbezogen auch super gut besprechen.
Ja, und eben auch das Thema Politik, ne, wenn dann wieder Wahlen sind und die Plakate hängen, auch darüber zu reden, ins Gespräch zu kommen. Es gibt ja leider gerade diese Welle, dass Kinder und vor allem Jugendliche sich fast nur noch ausschließlich über TikTok politisch informieren, dass man auch da mal so ein bisschen nachgucken kann, wo steht denn mein Kind, was hat denn das eigentlich so mitbekommen, ne? Was sagt der Freundeskreis, dass man da auch ins Gespräch kommt, eben wenn man auch an solchen Plakaten vorbeikommt, weißt du, wer das ist, ne? Wofür steht denn die Partei, hast dich damit mal beschäftigt? Da gibt's übrigens auch, ich habe das mit Annabelle, als sie noch kleiner war, auch gemacht, da gibt's auch kindgerecht, also für Kinder gibt es auch nochmal, sind die Parteien, also natürlich nicht das ganze Programm, aber eben kindgerecht aufbereitet. Mhm. Das ist total spannend, so dass die eigentlich auch so ein Gefühl von Anfang an kriegen. Wir haben auch ein ganz tolles Buch zu Hause, Politik für Kinder, wo das wirklich, was heißt Demokratie und wo die dann einfach, das ist wie so ein Comic, aber wo die eben dann auch auf einen zugehen können und sagen können, was heißt denn das jetzt? Oder und ich finde das ganz spannend. Also zumindest, dass so Grundgedanken, die ja später sowieso im Unterricht kommen, einfach schon da sind. Ne? Es gibt verschiedene Parteien, es gibt Demokratie oder auch Diktatur. Was bedeutet was? Also das finde ich eigentlich ganz spannend. Und wir sind immer, das will ich damit sagen, also das ist ja nicht einfach so aufgekommen, das Thema, eben durch Spaziergänge, Plakate. Ne? Ich habe sie auch mitgenommen, wenn ich wählen war und dann, wie das abläuft und habe ihr gezeigt, guck mal, so sieht der Zettel aus. Sie durfte da natürlich nicht mit drin sein beim Kreuzmachen. aber dass man die Kinder ruhig mit einbindet in solche Prozesse und denen eben auch zeigt, was, wie funktioniert das, ne? Und wir haben eine Stimme, wir können wählen gehen, und in anderen Ländern ist das vielleicht nicht unbedingt so.
Super.
Ja. Ach, Andi ist stolz auf mich. Genau. Nein, weiter geht's. Nächster Tipp, wichtiger Tipp, wie man wirklich spielerisch lernen kann, mit Geld umzugehen. Was fällt dir dazu ein, Andi?
Ganz wichtige Kompetenz, ne? Die ganz oft auch so ein bisschen erstmal so nebenbei oft im Erziehungsalltag mit begleitet wird. Und vielleicht ganz kurz zum Einstieg, weil manche Eltern fragen sich das vielleicht so, ein Gefühl für Geld können Kinder so zwischen 4 bis 5 bekommen, ne? Mhm. Davor greifen sie vielleicht auch, dass Mama irgendwie am Supermarkt immer bezahlt, aber so grundsätzlich das, was dahinter steht, kann man so ab 4 bis 5 mit denen besprechen. Mhm. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ab dem 6. Lebensjahr kann man den Kindern sehr, sehr gut dabei helfen, den Umgang mit Geld zu lernen, indem man ihm Taschengeld anbietet, ne? Mhm. Also Taschengeld, eine ganz wesentliche Bedeutung. Da kann man, so ist zumindest die Empfehlung, auch zu Beginn eher mit wöchentlichen Auszahlungen beginnen. Und da geht es auch jetzt noch gar nicht um große Beträge, sondern da geht es erstmal darum, dass ein Kind so merkt, okay, wenn ich jetzt 1 Euro pro Woche bekomme, welchen Wert hat denn dann eigentlich so eine Gummitiertüte? Okay, mhm. das sind dann vielleicht schon 2 Wochen, wo ich da warten muss und ich brauche 2 Wochen Taschengeld, um so eine Gummibärtüte zu bekommen. Ja, das steigert sich ja dann noch sukzessive. Ab den 10-Jährigen wurde dann so empfohlen, so um die 20 Euro einmal pro Monat auch an die Kinder weiterzugeben. So, neben dem sozusagen als Einführung gibt es natürlich eine ganze Reihe von tollen Möglichkeiten, wie man den Umgang mit Geld lernen kann. Also ich denke jetzt mal so daran, man kann beispielsweise die eigene Spardose durchzählen. Mhm. Das machen wir zum Beispiel bei uns auch. Wir haben immer so diese Idee, einmal die Woche machen alle, also vor allen Dingen die Eltern natürlich, machen alle ihr Portemonnaie auf und nehmen so alles bis 20 Cent raus und sammeln das in so einer großen Familienspardose. Das ist so ein großer Glaskegel, wo das einfach reingeschmissen wird. In der Regel machen wir es immer so, alle 2 bis 3 Monate setzen wir uns dann alle hin und dann wird gemeinsam mal gerechnet, wie viel denn da wieder zusammengekommen ist. Das ist dann gleich noch eine gute Zählübung auch nochmal mit. Man kann ein bisschen sortieren und man kann sich dann über den Zuwachs entsprechend auch super gut freuen. Mhm. Andere Möglichkeiten, so für die kleineren Kinder, wäre zum Beispiel, dass man auch mal fördert, dass man auch mal so einen Kaufladen zusammen hat oder eben auch, dass man Gesellschaftsspiele für die ganze Familie nutzt, ne? Ja. Also da gibt es ja so diesen Klassiker Monopoly ab dem 8. Jahr, muss man aber auch so ein bisschen gucken, ne? Also da sage ich immer, also wenn das Erwachsene mit Kindern spielen, sollten sich die Erwachsenen klar machen, dass sie natürlich, was so diese finanziellen, also die finanziellen Strategien beim Monopoly betrifft, oft natürlich über weite Strecken doch sehr viel souveränere Ideen haben, sodass, wenn ich jetzt sage, ich will das mit meinem Kind zusammen spielen, ich vielleicht so auf, ich sage jetzt mal wirklich traumatisierende Erfahrung verzichte, dass ich da sage, ich will mein Kind also bis zum Schluss, bis die letzte Hypothek nicht mehr zu bezahlen ist, da irgendwo durch das Spiel treiben. Ja, da macht es tatsächlich aus meiner Sicht auch Sinn und das gibt es ja tatsächlich beim Klassiker Monopoly mittlerweile auch schon, dass es da also auch unterschiedliche Themen gibt und dass das Ganze vielleicht auch eher eine bestimmte Altersklasse miteinander spielt.
Ich finde Monopoly eigentlich eine gute Idee. Spannend ist ja auch, dass man so ein bisschen mitkriegt, wo steht denn das Kind? Was ist denn das eigentlich auch so für ein, was ist denn das so für ein Typ? Ne? Ist jemand, der all in geht, auf Risiko geht, der ganz sparsam ist? Da kann man mal so ein Gefühl dafür kriegen und die Kinder natürlich auch, ne? mit so einer eigenen Währung. Und man kann sich ja auch mal so einen Schein nehmen von diesem Monopoly-Spiel und mal mit dem eigenen Euro-Geldschein mal vergleichen und mal gucken, wie ist denn das eigentlich? Ne? Was macht den Geldschein, den wir haben, zum Beispiel auch fälschungssicher? Ne? Wie sieht der aus? Was ist da drauf? Dass man das, oder wer ist da drauf? Auch darüber kann man was lernen. Welche Frau, welcher Mann, wer ist da drauf? Ne? Auch bei dem Dollar oder so. Das finde ich auch immer ganz spannend, mal zu gucken.
Mhm. Und tatsächlich auch die Strafen sich mal ein bisschen genauer anzuschauen, ne? Also, weil auch da, ich meine, es gibt ja unterschiedliche Themen mittlerweile auch für das Monopoly-Spiel, aber das ganz klassische Monopoly-Spiel, wie es viele kennen, das sind ja tatsächlich Straßen, die es so auch in Berlin gibt und die tatsächlich auch was über den sozialen Status des jeweiligen Stadtbezirks aussagen, ne?
Absolut. Also was ich auch gut finde, das, was du gesagt hast zum Thema Einkaufen, ich finde auch, man kann auch da schon mal gucken, dieser, ne, Trick 17, das das ist der Käse, aber unten in den Regalen ist eigentlich quasi, heißt anders, ist aber das gleiche drin und ist ein Euro günstiger, ne? Dass man auch schon mal guckt, bisschen was ist ein hoher Preis, was ist ein niedriger Preis. Oder was ich mit Annabelle auch viel gemacht habe, als sie kleiner war, ist auch mitrechnen, ne? Dass man so einen Überschlag, man sagt, das sind also ungefähr 2 Euro und dass man so ungefähr schätzen kann, das haben wir dann immer gemacht, wer liegt richtig an der Kasse, so ein Wettbewerb, wer ist näher am Ergebnis, ne? Was es am Ende wird, wie teuer. Und wer gewonnen hat, kriegt dann sozusagen den Lolli, der dann noch mit auf dem Band war. Also solche Sachen kann man, glaube ich, machen und dann lernen die Kinder spielerisch ja auch ganz viel fürs Leben.
Genau.
Danke dir, Andi.
Gerne.
Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Mehr PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio PSR Original Podcast. Moderation Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.